der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen zum Qualitätspodcast, liebe Zuhörende. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge zu begrüßen. Was verbinden Sie mit dem Begriff Normung? Worte wie steif und lästig oder eher unersetzlich? Vielleicht kommen Ihnen auch als erstes Einrichtungen wie DIN und ISO in den Kopf. Sie merken schon, heute dreht sich alles rund um die Normung. Wer macht eigentlich die Norm? Was geht mich das an? Und warum ist Normung ganz und gar nicht langweilig? Diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Und wer könnte uns hier besser Rede und Antwort stehen als Insider aus dem Deutschen Institut für Normung e.V. und der DGQ? Herzlich willkommen, liebe Amelie Leibrand und lieber Thomas Wutzmeier. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute zu Gast seid.
Danke für die Einladung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Amelie, du bist seit einigen Jahren beim Deutschen Institut für Normung tätig. Dort bist du Projektkoordinatorin der DIN Young Professionals und Podcast-Host. Und auf deine Podcast kommen wir sicherlich nachher noch einmal zu sprechen. Doch wir sei aber schon einmal vorweggenommen. Sie sind eine absolute Empfehlung für alle, die Normung leicht verdaulich und anschaulich mögen. Und du, Thomas, leitest seit mehreren Jahren das Themenfeld Normung bei der DGQ, beschäftigst dich aber bereits seit Ende der 1990er Jahren mit der Normung und bist in verschiedenen Funktionen für die Bereiche Qualität, Managementsysteme und Konformitätsbewertung national beim DIN sowie international bei ISO aktiv. Bevor wir gleich dann etwas genauer auf eure Aktivitäten eingehen, habe ich euch einen Satzanfang mitgebracht und lade euch ein, diesen einmal zu ergänzen. Wie würdet ihr jeweils diesen Satz beenden? Die Beschäftigung mit der Normung ist für mich
100-mal spannender, als ich ursprünglich gedacht hatte.
Von großer Bedeutung und sehr spannend.
Super, vielen Dank. Amelia, was ist daran so spannend? Was machst du denn genau beim DIN?
Das ist eine coole Frage, vor allen Dingen, weil sie auch mit beantwortet, was DIN eigentlich macht. DIN macht nämlich nicht das, was alle Leute glauben. Wir schreiben diese Dinger nicht. Also die Normen und die Standards, die bei uns entstehen, die hosten wir sozusagen. Also wir sind alle Projektmanager und Projektmanagerinnen, die technische Gremien leiten. Und in diesen Gremien sitzen Expertinnen und Experten aus der realen Welt, aus den verschiedenen Stakeholdergruppen. Und das extrem Spannende ist, wie vielfältig das Ganze ist. Also wir haben alle Themen auf dem Tisch. DIN ist für Deutschland Mitglied bei CENS, die europäische Normung. ISO ist die internationale Normung. Man kriegt also auch mit, was auf europäischer und auf internationaler Ebene geschieht. Es ist nicht das einzige regelsetzende System, was es in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt noch die gesellschaftliche Regelsetzung, genannt Politik. Das ist auch das sehr viel bekanntere System. Diese beiden Systeme reden miteinander. Immer mal wieder kriegt man mit, woran die Politik arbeitet, wofür sie demnächst unterstützende Normen brauchen wird. Dann reden diese Systeme miteinander. Man ist also immer so ganz nah dran am echten Weltgeschehen, ohne in der Schusslinie zu stehen, sage ich mal.
Okay, also erstes Missverständnis ausgeräumt. Ihr seid gar nicht diejenigen, welche dann die Norm schreiben. Expertinnen und Experten, so wie Thomas, wie du, oder wer ist daran beteiligt?
Genau, Expertinnen und Experten kann nicht ich sein, da ich bei DIN arbeite, aber Thomas könnte ein Experte sein und wahrscheinlich bist du das auch, oder?
Ich bin es tatsächlich und das seit vielen Jahren. Genau, das ist ja so strukturiert, dass die fachlich-inhaltliche Arbeit in Normungsausschüssen organisiert ist. In diesen Normungsausschüssen sitzen verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen und Themenfeldern und die arbeiten inhaltlich weitgehend eigenverantwortlich an den Inhalten der Norm. Das heißt, die beschließen auch über die Vorhaben, die beschließen jetzt beim DIN auch darüber, ob man bestimmten Vorhaben zustimmt und welche inhaltlichen Stellungnahmen man erarbeitet. Das heißt, die inhaltliche Arbeit wird von den Experten gemacht und weitgehend eigenverantwortlich auch betrieben.
Und bei euch wird das koordiniert, Amelie, sagst du? Wo gebt ihr das weiter? Wie ist da der weitere Verlauf?
Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Also es gibt natürlich die nationale Ebene, da sind die nationalen Stakeholder und ExpertInnen die Hoheit und sagen, okay, wir sind jetzt in folgendem Bereich unterwegs. Da gibt es zum Beispiel eine Norm, die ist vielleicht, keine Ahnung, eine Verfahrensnorm, die ist vielleicht aus den 1970er Jahren. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit längst was getan. Die Forschung hat rausgefunden, Mensch, dieses Verfahren geht doch inzwischen viel, keine Ahnung, umweltfreundlicher, weil man vielleicht viel weniger Energie braucht, wenn man folgenden Punkt ändert. Das heißt, wir nehmen die Norm aus der Schublade und sagen, okay, wir machen eine Überarbeitung und die entsprechenden ExpertInnen bringen ihre Expertise ein. Da sitzen dann die, die das eben in der Forschung herausgefunden haben. dann sitzen dort aber natürlich auch die Herstellenden, die natürlich dann auch sagen können, okay, aber folgende Änderung würde krassen Umbau erfordern und das ist dann wieder, muss man wieder gucken, ob das die CO2-Einsparung im Produkt hinten raus rechtfertigt, ob dieser Umbau jetzt irgendwie sinnvoll ist oder vielleicht ist der Umbau sowieso sinnvoll, weil insgesamt die Reise in eine andere Richtung weitergeht. Dann sitzt der Umweltschutz mit drin, der sagt, ja, okay, also wenn man das so anschaut oder anders anschaut, dann macht das gar nicht so viel oder das macht krass viel oder was auch immer da dann die Erkenntnis ist. Dann sitzt eine Anwendungsstimme mit drin, also von den Leuten, die dann später die Norm anwenden wollen, weil sie zum Beispiel eben ihr Verfahren danach ausrichten wollen. Verstehe ich alles, was da drin steht? Ist das irgendwie eindeutig oder führt das, was da drin steht, zu Missverständnissen? Dann sitzt wahrscheinlich jemand da, der dann später zertifizieren wird, weil ganz häufig ist es ja so, man wendet Normen an, weil man auch nachweisen möchte, dass man sich anwendet. Das heißt, es gibt dann irgendeinen Qualitätsnachweis und entsprechend die Zertifizierenden geben dann auch nochmal ihren Senf dazu und sagen folgendes, kann man doch überhaupt nicht nachprüfen. Wie sollen wir das rausfinden? Das muss man bitte in einer Art und Weise ausdrücken, dass das auch nachprüfbar wird. Und so weiter sitzen eben alle zusammen, die mit der Sache, um die es geht, irgendwie zu tun haben, sich irgendwie auskennen und die finden dann gemeinsam den besten Weg, wie das mindestens gestaltet sein muss. Das ist ja auch das, was Normen darstellen. Normen sind der Mindeststandard, ja, also das Wort Norm hat viele Bedeutungen bei uns, das Wort Standard hat viele Bedeutungen bei uns in unserer Sprache. Es gibt in unserer Gesellschaft juristische Normen, die leiten sich aus Gesetzen ab, das machen wir nicht. Es gibt gesellschaftliche Normen, die haben sich eben gesellschaftlichen Miteinander ergeben, entwickelt, durchgesetzt, wie auch immer, das machen wir auch nicht. Wir machen die technischen Normen, das heißt die Dokumente, die durch eine bestimmte Prozesskette gegangen sind. Ähnliches gilt für das Wort Standard. Es gibt den Industriestandard. Das ist, wenn eine Industrie einfach was vorgibt, weil sie es kann, weil sie die einzigen sind, weil sie die größten sind, weil sie die dreistesten sind, was auch immer, gibt es diverse Formen. Das machen wir nicht. Es gibt, boah, hast aber ein Standardgesetz. Das ist dann meistens Latte hochgehängt, also Spitzenwert. Das ist auch nicht das, was technische Standards sind. Technische Standards sind sozusagen die Basis, auf die man sich verständigt, von der aus man loslegt. Und wenn alles gut läuft, dann hat man über die Vielfalt aller Normen und Standarddokumente ein sicheres Bodenmosaik, über das man drüberlaufen kann, wo man springen kann, wo man tanzen kann, wo man sich keine Sorgen machen muss, in irgendwelche Löcher zu fallen. Es ist kein Deckenmosaik, es soll nichts sagen, bis hierhin und nicht weiter. Im Gegenteil, es ist der Start und idealerweise eben lückenlos.
Jetzt hast du ganz gut eingeordnet, wo bewegen wir uns da? Also technische Standards, das ist ja schon mal leichter verdaulich. Man muss sich also nicht um die ganzen anderen Dinge auch noch außenrum kümmern. Trotzdem höre ich raus, ganz schön viele Beteiligte. Wenn die sich jetzt auf den Weg machen, wie gelingt das denn, aus so unterschiedlichen Perspektiven und mit so unterschiedlichen Hüten da zu einem Mindeststandard zu kommen?
Wahrscheinlich kann Thomas das sogar noch besser erzählen, weil du als Experte in den Gremien sitzt, oder?
Ja, das kann ich gerne machen. Also es ist ja mal so, wenn eine Norm erarbeitet wird oder überarbeitet wird, dann wird am Anfang eine sogenannte Design Specification erarbeitet oder überwiegend. Das heißt, da wird überlegt, was ist die Zielsetzung und mit welcher Motivation und welchem Ergebnis soll ein Überarbeitungs- oder Neubearbeitungsprozess stattfinden. Das ist sozusagen der Fahrplan, wie man vorgeht. Und dann sind aus den verschiedenen Stakeholdern, von den verschiedenen Interessengruppen jeweils die Vertreter da, wie Amelie das gerade dargestellt hat. Und die werden jeweils in den Überarbeitungsprozess ihre eigene Position reinbringen. Und durch Diskussion und Austausch bemüht man sich, dann eine Konsensposition zu bekommen. Wir als Deutsche Gesellschaft für Qualität sind überwiegend dem Anwenderfeld zugeordnet. Das heißt, wir argumentieren sozusagen für die Anwender der Normen primär, teilweise aber auch aus der Sicht von Zertifizierungsstellen.
Das ist wahrscheinlich auch jetzt gerade sehr spannend für alle, die bei uns im Netzwerk ja auch auf Anwendungsseite aktiv sind. Wie kann ich da mitmachen, Thomas? Oder wie kann ich meine Anwendungsseite einbringen? Läuft das alles über dich als Entsandter oder gibt es dort weitere Möglichkeiten?
Und dazu gibt es natürlich ein entsprechendes Verfahren beim DIN, weil DIN ist ja der Verfahrensträger. Das heißt, DIN und die Festangestellten beim DIN, die Projektmanager in Verbindung mit der fachlichen Leitung, sollen sicherstellen, dass in den jeweiligen Gremien eine ausgewogene Anzahl von Experten aus den verschiedenen Themenfeldern existiert. Das heißt, man sieht zu, dass man eben aus allen Bereichen Personen da hat. Und wenn jetzt Personen wechseln oder neue Interessenten kommen, dann schaut man sich an, passen die von der Struktur her, dass wir jetzt keine Über- oder Unterrepräsentanz haben. Und wenn dem so ist, dass das von der Struktur her passt, müssen die nominiert werden von einer nominierungsfähigen Stelle. Also zum Beispiel von Dachverbänden, Industrieverbänden, von der Universität oder anderen Trägern. Und dann bewerben die sich, werden nominiert, haben dann eine Probezeit und nach einer gewissen Zeit werden die dann offiziell ins Gremium aufgenommen.
Das klingt jetzt, als gäbe es da so ein paar Hürden, die wir auch abprüfen. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal betonen, wir sind nicht der Inhalt. Wir sind wirklich immer nur der Prozess. Und theoretisch kann also jede Person sagen, hier, ich habe Expertise in folgendem Bereich und mein Blickwinkel ist folgender. Und da möchte ich gerne ins Gremium rein. Und dann haben wir im Wesentlichen die Aufgabe zu sagen, liebes Gremium, hier gibt es eine Interessenz und liebe interessierte Person, hier ist das Gremium, tauscht euch mal aus. Weil wir, wie gesagt, nicht der Inhalt sind. Wir können, also wir stellen keine Eingangsprüfung, wir fragen auch nicht, kannst du wirklich, was du sagst, dass du kannst, sondern der Inhalt liegt komplett beim Gremium. Das heißt, diese Person, die neu reinkommen möchte, wird sich einmal dem Gremium vorstellen und die Handhabe, die wir haben oder der Punkt, den wir abprüfen, ist, von welchem Stakeholder kommt diese Person, also welchen Blickwinkel bringt diese Person ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein sehr forschungslastiges Gremium haben, wo schon 20 Leute aus der Forschung sitzen und jetzt kommt die 21. Person aus der Forschung, werden wir sagen, super, danke für das Engagement, vielleicht bräuchten wir mal jemanden aus der Wirtschaft. Wenn aber das genau anders aussieht, dass das jetzt die erste Person ist aus einem bestimmten Blickwinkel, die wir noch nicht haben, werden natürlich alle sagen, perfekt, prima, hier hast du einen Blumenstrauß. Und das ist so dieses Kennenlernen und Rausfinden, ist dieser Blickwinkel noch vakant sozusagen, bringt dieser Blickwinkel was Neues ein?
Ja, also gerade das an den Tisch bringen der, sage ich mal, auch im richtigen Verhältnis vorhandenen Expertinnen und Experten, um dann eben auch eine gute Meinungsbildung dort fördern zu können. Ja, spannend. Gehen wir mal noch eine Ebene höher. Wir hatten es ja gerade gehört, es ist angeteasert, Amelie, auf Deutschland-Ebene seid ihr da eben auch stark involviert. Wie ist es auf europäischer und internationaler Ebene? Wie sind da die Stufen, die gegangen werden?
Also die europäische Normung ist organisiert bei CEN-CENELEC. ELEC ist immer die elektrotechnische Schiene. Die ist historisch gewachsen, getrennt von alles andere. Deswegen gibt es auf nationaler DIN und DKE. DKE für Elektrotechnik, wir für alles andere. Europäisch CEN-CENELEC und international ISO-IEC. Das sind keine anderen Player. Das sind wir. Es sind Dachverbände aus Normungsorganisationen. Also wir sind für Deutschland Mitglied bei CEN und bei ISO und die DKE bei CEN-ELEC und IEC. Und wenn man jetzt sagt, ich bin europäisch unterwegs, mein Markt ist europäisch oder international, dann hat man trotzdem persönliche AnsprechpartnerInnen in der eigenen Landessprache eben über uns, beziehungsweise in jedem anderen Land entsprechend die nationale Normungsorganisation dort.
Und Thomas, wie erlebst du das? Was kommt dann da noch an? Also es ist ja dann nochmal ein breiteres Feld. Da sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Interessen auch getrieben von den Umfeldfaktoren in anderen Ländern und Regionen. Was kommt da zustande dann? Wie ist das? Wie erlebst du das?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Struktur. Wie ist das Zusammenspiel von DIN und ISO? Ich lasse jetzt CEN im Moment mal aus. Also die Themenfelder, wo wir als DGQ auch unterwegs sind, ist da schwerpunktmäßig der Bereich Managementsysteme, Qualität, Konformitätsbewertung. Und da sind die meisten Normen ISO-Normen, die relevant sind. Das heißt, die werden auf der internationalen Ebene erarbeitet. Und das passiert eben so, dass dort Vertreter der Normungsinstitute der Welt teilnehmen und von den Ländern, die sich für das Thema interessieren. Also es gibt sogenannte Spiegelgremien auf der nationalen Ebene. Das heißt, die spiegeln das Thema, was bei ISO bearbeitet wird. In unserem Fall wäre es wieder zum Beispiel Qualitätsmanagement, Technical Committee 176, wird gespiegelt beim DIN, Normausschuss 147. Das heißt, sie haben die gleichen Themen und bearbeiten die einmal auf der nationalen, einmal auf der internationalen Ebene. So, und bei den ISO-Normen ist die Federführung natürlich auf der ISO-Seite, also auf der Ebene der ISO. Die machen den Projektplan, die stellen Convener, die stellen die Struktur bereit und die nationalen Vertreter nehmen dann immer teil und repräsentieren das Land und die Position des jeweiligen Landes. Dann gibt es noch zusätzlich Liaison-Vertreter von Organisationen, die bestimmte Stakeholdergruppen repräsentieren. Zum Beispiel im Qualitätsbereich wäre das in die Europäische Qualitätsorganisation EOQ, wo wir dann unter anderem auch praktisch in der Funktion als Liaison-Member mitarbeiten können. So, und das heißt, in den verschiedenen Stufen der Erarbeitung einer Norm werden dann jeweils Fachbeiträge abgerufen. Das heißt, in diesem Fall macht das DIN-Normungsgremium eine Diskussionsrunde, erzeugt ein Ergebnis, das wird dann an das entsprechende ISO-Gremium übermittelt und dort wird es dann in Kommentierungsrunden verarbeitet. Kann man sich so vorstellen, man hat einen Textentwurf, der geht in eine erste Kommentierungsrunde, dann gibt es Rückmeldung von den ganzen beteiligten Ländern, beziehungsweise den Normungsinstituten der Länder und diesen sogenannten Liaison-Organisationen. Und im Ergebnis hat man dann meistens mehrere hundert Seiten Kommentare. Und die werden dann in einer umfangreichen Sitzung, die kann ein paar Tage bis eine Woche oder noch länger dauern, bearbeitet, gelöst und dann Entscheidungen getroffen. Und auf der Basis gibt es eine neue Version. Und das Spiel geht 2 oder 3 Mal so weiter, bis die Norm endgültig fertig ist. Nur mal ganz kurz zu den verschiedenen Interessen. Natürlich, es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen, teilweise eben auch kulturelle und wertebasierte Unterschiede. Um so ein Beispiel zu nennen, was mir immer sehr stark aufgefallen ist, immer wenn es darum geht, Rechtsvorschriften einzuhalten oder irgendwas mit rechtlichen Anforderungen zu tun hat, dann sind wir Europäer tendenziell eher dafür, dass man das relativ streng regelt und im Rahmen eines Verfahrens auch rechtliche Anforderungen irgendwie mit überprüft und berichtet. Während zum Beispiel die US-Kollegen immer da sehr vorsichtig sind, weil aufgrund deren Haftungsrecht so Aussagen, das ist jetzt konform mit der Regel sowieso oder mit dem Gesetz sowieso, aus haftungsrechtlichen Gründen da immer sehr zurückhaltend sind. Das heißt, das ist so ein anderes Rechtssystem und es gibt andere Beispiele auch aus dem Wertesystem heraus, wo man halt zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt und die müssen halt ausdiskutiert werden. Ne? Man hat ja dieses Konsensbildungsverfahren, das heißt, es soll so lange diskutiert werden, bis kein fundamentaler Widerstand mehr da ist von irgendeiner Seite und das kann sehr lange dauern. Also wir haben gerade jetzt in der Phase derzeit die Revision unserer wichtigsten Normen ISO 9001 und 9000. Und da passiert nämlich genau das, dass man so viele Kommentare hat, über die man sich noch nicht alle einigen konnte, dass da eine ganze Woche zusätzlich Kommentierungsrunden gemacht werden, gerade aktuell jetzt. Einschließlich Samstag, Sonntag, mal ganz was Neues für uns.
Warum ist das denn dann auch so wichtig, dass wir da den Konsens herkriegen? Amelie, wäre es nicht viel einfacher, wir sagen, dann brechen wir wieder was runter und geben das ins Nationale ab?
Wir sind ja in einer globalisierten Welt und wir wollen miteinander handeln können. Wir wollen uns verstehen können. Unsere Produkte bestehen zum Großteil, also unsere Produkte in Deutschland, nehmen wir mal so ein Automobil klassischerweise, ja unser Lieblingsexportschlager. Der besteht ja aus, keine Ahnung, 1 Million Einzelteile, die kommen von überall aus der Welt. Und wir wollen sicherstellen natürlich als Gesamtwirtschaftsraum, dass die alle unseren Anforderungen genügen. Das heißt, unsere Anforderungen müssen wir in irgendeiner Sprache darreichen, die in allen anderen Ländern verstanden und auch umgesetzt wird und werden kann. Und gleichzeitig werden die Dinge dann bei uns zusammengesetzt zu dem, was sie dann sind und wiederum exportiert in andere Länder mit ihren anderen Systemen. Wenn jetzt in jedem Land was anderes gelten würde, da kommen wir ja her. Das war ja der Ursprung, auch der europäische Binnenmarkt funktioniert ja über Normung. Das weiß man heute nicht mehr, weil das wurde 85 in die Wege geleitet mit dem New Legislative Framework. So new ist der nicht mehr, aber damals hieß er halt so. Da hat man eben gesagt, wir wollen eben nicht mehr alle Anforderungen in den Gesetzen stehen haben, weil die Gesetzgebenden haben nicht die Fachexpertise, aber die sagen, wohin die Reise gehen soll. Das heißt, in den Gesetzen steht nur noch, wir wollen Spielzeug sicher für unsere Kinder, wir wollen sichere Spielplätze. So, diese Schlagworte stehen da drin, die großen Schutzziele. Und was das im Einzelnen bedeutet, jetzt Spielgeräthöhe im Vergleich zur Weichheit des Bodens. Materialien, Holz splittert irgendwann, wie lang kann das gebraucht werden? Welche Arten von Geometrien darf ich da haben, mit denen sich die Kinder eben nicht verletzen können und gleichzeitig trotzdem ihre Motorik lernen können? So diese ganzen Sachen, das ist einfach eine technische Ausgestaltung. Das machen dann die entsprechenden Gremien, geben ihre Antwort an die Gesetzgebenden, die sagen, okay, genau das ist das, was wir haben wollten und listen es dann im Amtsblatt. Und wenn wir das für jedes einzelne Land hätten, dann müsste ja jemand, der etwas herstellen und vermarkten möchte, für jedes einzelne Land einen großen Zertifizierungsaufwand durchlaufen, mindestens, wenn nicht gleich für jedes Land eigene Produktpaletten aufsetzen. Das geht natürlich, das kann man wollen, wenn man sagt, oh, lass doch wieder zurück zu Variabilität und Vielfalt, lass uns mal alle abschotten und wir können das eh viel besser als alle anderen. Aber wir haben uns als Menschheit dafür entschieden, dass wir gerne gemeinsam das machen wollen und wir haben ein sehr erfolgreiches Wirtschaftssystem darauf aufgebaut, gerade für uns in Deutschland sehr erfolgreich. Und also ganz ehrlich, wir wären blöd, wenn wir davon zurückgehen würden.
Der Aufwand, auch was Thomas, du gerade beschrieben hast, was ja durchaus intensive Arbeit bedeutet, lohnt sich allemal. Den Rattenschwanz hast du ja gerade kenntlich gemacht, wohin das alles führen kann. Und ich greife auch nochmal auf, was du am Anfang gesagt hast. Es soll ja am Ende trotzdem mit dem Mindeststandard einen Boden bereiten. Also die Möglichkeiten zu agieren sollen ja bestehen bleiben. Thomas, willst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Zukunft? Woran bist du gerade? Was beschäftigt dich da aktuell? Und was wird uns so in der Zukunft tragen an den Änderungen und den Neuerungen?
Ja, da gibt es ja jetzt ganz viele verschiedene Ebenen, ne? Auch die verschiedenen Facetten, die wir gerade schon mal angesprochen haben. Nehmen wir mal diesen New Legislative Framework. Das ist sozusagen die oberste Ebene, die die Rahmenbedingungen für Normen in Europa festlegt. Da gibt es zum Beispiel Diskussionen oder auch von der EU-Kommission aus dem politischen Rahmen Diskussionen, diesen Framework zu verändern und wieder teilweise zurückzugehen in die Situation, dass bestimmte technische Details in EU-Regularien festgehalten werden. Das heißt Rollback, und das ist eine politische Veränderung, die sehr bedeutsam ist, weil sie das ganze System verändert. Auf der Ebene gibt es dann zum Beispiel auch Konsultationen und Stellungnahmen und Verhandlungen zwischen den nationalen Normungsinstituten und der Politik. Das ist jetzt was, wo wir als TGQ sozusagen nicht direkt da involviert sind. Aber da gibt es eben beim DIN auch entsprechende Gremien, wo man sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Zum Beispiel DIN Konrad. Das ist ein Gremium, was einen Beratungscharakter hat für die Geschäftsführung des DIN. Und in diesem Gremium sind wir zum Beispiel auch mit aktiv. Gehe ich jetzt mal runter, also mehr auf die Arbeitsebene. Was ist da zu erwarten? Die Kernfragestellung für unsere Klientel, für DGQ-Mitglieder und Kunden ist natürlich die Frage, alles rundum Managementsysteme QM. Und da haben wir im Moment die Phase, dass verschiedene wichtige Managementsystemnormen in der Überarbeitung, in der Revision sind. Das heißt, da ist gerade die heiße Phase, wo sehr viel inhaltlich diskutiert wird, wo man sich austauscht, wo man über Strukturänderungen diskutiert, über Erläuterungen. Also nochmal von dem Grundsatz her, es gibt ja in unserem Bereich, wo wir sehr stark involviert sind, einmal Begriffs- oder Definitionsnormen, wie bei uns die 9000, wo eben drin steht, die Begriffe, die definiert sind, Terminologie, damit ich weiß, wovon rede ich überhaupt. Dann gibt es bestimmte Grundsätze und Prinzipien für in diesem Fall Qualitätsmanagement, die sind auch dort geregelt. Diese Norm wird derzeit überarbeitet und parallel wird die Anforderungsnorm überarbeitet, wo drin steht, ich muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um ein Managementsystem zertifizierungsreif zu haben. Und das spielt alles zusammen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf beide Normen parallel überarbeitet, was im Moment der Fall ist, gibt es da sehr viel Abstimmungsbedarfe und auch manchmal Schleifen, um das sozusagen hinterher in ein konsistentes System wieder überführen zu können. Das heißt also, das ist gerade relativ intensiv am Gange. Jetzt für unsere Klientel nochmal das Thema Audit. ISO 19011 ist gerade auch in der Revision, ist wichtig. Und im Bereich der Konformitätsbewertungsnormen ist das, also das sind die Normen, wo Akkreditierungsspielregeln festgelegt werden für Zertifizierungsstellen zum Beispiel. Die sind auch kontinuierlich in Bearbeitung und auch da sind wir aktiv dabei. Aber letztendlich sind das immer Erweiterungen und Aktualisierungen von wesentlichen Kernnormen, die es schon lange gibt. Guck mal beispielsweise in das Themenfeld künstliche Intelligenz oder Nachhaltigkeit. Da gibt es natürlich ganz viele neue Inhalte, neue Normen, neue Regelungsbedarfe aus den ganzen Veränderungen, die sich ergeben haben in den letzten Jahren. Und das ist ein Themenfeld, wo man über sogenannte Normungsroadmaps, die beim DIN erarbeitet werden, das Thema erstmal erschließt und dann daraus ableitet, was für Normungsbedarfe gibt es.
Du hast vorhin noch was Spannendes gefragt, Nathalie. Du hast nämlich gefragt, was habe ich davon? Also warum machen wir diesen Aufwand mit diesen Abstimmungen und dem Konsens? Warum sagen wir nicht einfach Mehrheitsentscheid? Sollen halt irgendwie alle sich durchsetzen und der Stärkste gewinnt und das machen wir jetzt. Aus meiner Sicht ist was von diesen wirklich wunderschönen Kernpunkten der Normung, dass wir eben nicht Mehrheitsentscheid haben, sondern Konsens. Der Konsens hat zum einen den Effekt, dass es egal ist, wie viele einer Art da drin sitzen. Man kann nicht quasi zu wenige von einer bestimmten Stimmgruppe drin haben, da es eh nicht um die Anzahl der Stimmen geht, sondern darum, dass wirklich alle sagen, okay, damit kann ich leben. Und wenn man so lange diskutiert, bis alle sagen, okay, damit kann ich leben, dann kann man davon ausgehen, dass das, was da gefunden wurde, auch wirklich von allen Beteiligten mitgetragen und umgesetzt wird. Und das unterscheidet da die technische Regelsetzung ganz fundamental von dem, was wir Normalos von der gesellschaftlichen Regelsetzung mitkriegen, wo die Regelfindung ja meistens daraus besteht, dass die Leute sich gegenseitig niederbrüllen und anpöbeln. Dann gibt es eine Abstimmung, die einen gewinnen, die anderen verlieren und das Gepöbel geht in die Talkshow und am Ende ist aber gar nicht so richtig was gewonnen. Es wird irgendwie weiter versucht, Meinung zu machen, Stimmen zu gewinnen und dann, wenn man es nicht im Parlament hingekriegt hat, versucht man es über die Presse wieder umzudrehen. Und das ist ein Vorgang, der ist ja so zermürbend und so wenig konstruktiv. Das ist einfach so was Tolles, wenn man in so einem technischen Gremium sitzt, wo es gar nicht darum geht, bin ich toller als ihr, sondern wir können das hier nur gemeinsam hinkriegen. Die Leute diskutieren auch ganz anders. Also die Gremien, die ich selber geleitet habe, es war immer so beeindruckend. Ich habe viele geleitet, die ganz neu waren. Das heißt, die AkteurInnen haben alle zum ersten Mal mit uns gearbeitet. Und jeweils die erste Sitzung bestand daraus, dass die Leute auf mich eingeredet haben. Frau Leibrand, Sie müssen das und das da reinschreiben. Nein, großer Blödsinn, dies und jenes. Und das hat dann immer ein bisschen gedauert, bis ich das hingekriegt habe, dass sie verstanden haben, ich schreibe das Ding nicht, wirklich einfach nicht. Ich hau auch nicht auf den Tisch und sage so genug gequatscht, wir machen das jetzt so und so. Ich entscheide das, weil ich DIN bin. Nein. Ihr entscheidet, ihr redet so lange, bis ihr gemeinsam rausgefunden habt, wie es geht. Und dann ändern sich die Diskussionen so krass, die werden so viel konstruktiver, weil jeder weiß, es bringt nichts, den anderen niederzuquatschen. Ich muss die Hand aufhalten, damit die andere Seite entsprechend Gemeinsamkeiten finden kann. Und ach, das ist so ein wunderschöner Vorgang. Ich hätte den so gerne größer in der Welt. Ich würde den gerne ausrollen auf alles.
Sehr schön. Man sieht, wie du dafür brennst. Und ich glaube, das ist ja auch der Antrieb, warum du sagst, wir wollen das eben auch mit all der Verständlichkeit in die Welt nach draußen tragen. Da greife ich nochmal deinen Podcast auf, eben beim Dean, wo du immer wieder auch darauf eingehst, okay, was ist das eigentlich? Wir wollen mit dem Missverständnis aufräumen, ne? Wir sind es nicht. Und schöne Anekdote, wie zu Beginn dann auch die Leute auf dich eingeredet haben an der Stelle. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, habe ich gemerkt. Trotzdem, Thomas, hast du auch eine Anekdote, was so bei dir am Anfang ja mal so ausgelöst hat, hier bin ich genau richtig oder das macht mir Spaß, das ist so mein freudiger Moment?
Ich kann vielleicht mal sagen, wie ich zu Normung überhaupt gekommen bin. Das fand ich immer ganz interessant. Also ich habe, als ich hier bei der DGQ angefangen bin, habe ich mich sehr intensiv mit Umweltmanagement beschäftigt und da auch so Bildungskonzeptionen gemacht und Zertifizierungsverfahren. Und da gab es die ISO 14001 Umweltmanagement in der 90er-Ausgabeversion. Da habe ich mir die gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Ich denke, was steht denn da eigentlich drin? Das verstehst du überhaupt nicht. Das war also eine grottige Übersetzung, sorry, also aus der jetzigen Sicht. Man konnte sie nicht verstehen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss das immer mal klären. Dann habe ich beim DIN angerufen, bei dem Normenausschuss, habe mit denen darüber diskutiert und dann gesagt, ja, Sie haben genau recht, das ist tatsächlich schwierig mit der Übersetzung. Kommen Sie doch einfach mit und machen Sie mit. So bin ich dahin gekommen, ja, und... Ja, und dann habe ich gesehen, hey, das ist wirklich eine spannende Möglichkeit und faszinierend, wie viel Einfluss man nehmen kann, wenn man auch sich persönlich engagiert und mit ein bisschen Herzblut dabei ist. Und das ist eigentlich so meine persönliche Erfolgsstory, dass ich einfach durch Nachfragen dazu gekommen bin, dass ich jetzt in der Lage bin, Deutschland, teilweise Europa, international zu vertreten zu bestimmten Fachgebieten. Das dauerte natürlich, ja, in meinem Fall 2 Jahrzehnte. Muss nicht so lange sein, aber das dauert eine Weile, bis man es verstanden hat und bis man die Spielregeln kennt und dann auch halbwegs effizient in dem ganzen System klarkommt. Ja, aber das ist etwas, was mich sehr fasziniert und vom kleinen Anfängen dann noch mittlerweile eine gewisse Bedeutung sich entwickelt hat.
Das ist so eine schöne Geschichte, Thomas. Ich danke dir so sehr, dass du das gesagt hast mit. Ich habe da angerufen und jetzt bin ich dabei. Das ist auch mein Appell an alle da draußen. Wir sind Menschen, man kann mit uns reden, man kann uns tatsächlich einfach anrufen. Man muss nicht zu Hause grübeln und das Ganze blöd finden und denken, diese komische DIN-Behörde hat schon wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Nein, wir sind keine Behörde, wir sind tatsächlich ein Verein. Die Normung ist in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert und finanziert. Man sieht, wie teuer Regelsetzung ist bei uns. Aber man kann mitmachen, man kann sich selber einbringen. Genau so.
Und was ich heute gelernt habe, Normung ist miteinander reden. Das habt ihr mehrfach zum Ausdruck gebracht. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute miteinander reden durften. Vielen Dank für eure Insights und das kurzweilige Gespräch. Ich würde gerne noch so viele Sachen aufnehmen, aber vielleicht verweise ich dann wirklich darauf und sage, wer jetzt Interesse hat, hört sich gerne mal die Podcasts bei DIN an, hört sich weitere Podcasts natürlich von uns an oder kommt einfach mal zu uns ins Netzwerk. Wir sind für den Austausch da, wir können auch die Austausche herstellen zum DIN, das ist gar kein Problem. Und insofern hoffen wir, dass Ihnen das gefallen hat, liebe Zuhörende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielleicht sind Sie jetzt auch ermutigt, greifen zum Hörer, wie auch immer, lassen Sie uns da gerne in den Dialog kommen. Und in dem Fall freue ich mich, wenn Sie uns Ihre Gedanken, Anregungen und Kritik auch wieder teilen wollen zu dieser Folge. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf unseren DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Euch beiden nochmal ganz herzlichen Dank. Gerne bis zum nächsten Gespräch und nach da draußen bis zum nächsten Mal und machen Sie's gut.
Danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
Ja, ich schließe mich an. War eine tolle Geschichte. Dankeschön.